Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Spiritualität, die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Jerusalem. Unsere Sendung kommt aus Israel, aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Emmaus. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal in Jerusalem war. Die schon dort waren, werden es mir bestätigen, dass Jerusalem eine unglaublich faszinierende Stadt ist. Jerusalem ist eine faszinierende Mischung aus verschiedenen Religionen, Menschen und Kulturen. Wenn man Jerusalem durch das Jaffa-Tor betritt, dann schlägt einem eine bizarre akustische Mischung aus dem Ruf des Muezzin, dem Glockengeläute christlicher Kirchen und dem Klang von Schofahörnern entgegen. Wenn man Jerusalem besucht, hat man den Eindruck, dass Geschichte lebendig wird, dass man vor Jahrtausenden von Geschichte steht. Jerusalem ist eine Stadt, die niemand unberührt lässt, die Fragen stellt, weil man in Jerusalem mit der eigenen Geschichte konfrontiert wird, mit den eigenen Wurzeln. Es ist die Stadt, die sich Gott als sein Eigentum erwählt hat, die er sich als seine Wohnstadt erwählt hat. Abraham wollte Gott hier seinen Sohn Isaak opfern. Adam liegt hier begraben. König David lebte hier. König Salomon ließ den ersten jüdischen Tempel erbauen. Jerusalem ist die Stadt, in der Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Und es ist die Stadt, die uns in der Apokalypse des Johannes als das himmlische Jerusalem begegnet, als die Braut des Lammes am Ende der Zeiten. Und auch den Moslems gilt Jerusalem als heilige Stadt, denn der Legende nach hat Mohammed hier sein Pferd Al-Burak festgebunden, um dann in den Himmel zu steigen. Jerusalem, dieser Name hat einen poetischen Klang. Die goldene Stadt auf dem Zion, die heilige Stadt der drei großen monotheistischen Weltreligionen. Mit dieser Stadt sind über Jahrtausende Mythen, Symbole, sehnsüchtige und gläubige Hoffnungen verbunden. Warum das so ist, dieser Frage werden wir heute in unserer Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums« nachgehen. Warum stellt Jerusalem dem Inbegriff der Sehnsucht so vieler Menschen dar? Welche Bedeutung hat Jerusalem? Wir finden da in der Bibel vor allem zwei Bilder, die uns helfen können, diese Anziehungskraft zu verstehen, die Jerusalem seit Jahrtausenden auf den Menschen ausübt. Jerusalem als Ort der Gegenwart Gottes, als Ort, an dem Gott wohnt, als Wohnung Gottes, das ist das eine Bild, und Jerusalem als Braut Gottes. Bevor wir uns jetzt aber diesen biblischen Bildern für Jerusalem zuwenden, noch ein paar Worte zum Jerusalem von heute und zu seiner Geschichte. Jerusalem auf Hebräisch Jerusalem heißt Stadt des Friedens. Die Wortwurzel ist das Wort Shalom, Friede. Jerusalem ist die Hauptstadt des Staates Israel. Sie liegt in den judäischen Bergen zwischen Mittelmeer und Toten Meer und hat heute etwa 770.000 Einwohner. In Jerusalem befindet sich der Sitz des israelischen Präsidenten, die Knesset, Einrichtungen der Judikative und Exekutive und die Hebräische Universität. Außerdem finden wir in Jerusalem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Jerusalem gilt den Juden, Christen und Moslems als heilige Stadt. Also alle drei Weltreligionen beanspruchen Jerusalem als heilige Stadt für sich. Seit dem 10. Jahrhundert vor Christus ist den Juden Jerusalem heilig als Ort des Tempels. Im Alten Testament wird die Stadt 632 Mal erwähnt. Immer wieder steht Jerusalem im Mittelpunkt der Heils- und Gerichtsankündigungen Gottes, vor allem bei den Propheten Daniel, Jeremia, Jesaja, Ezechiel, Zacharja und auch in den Psalmen. Sowohl die Stadt Jerusalem als auch das Land und das Volk Israels werden in der Bibel als Gottes Eigentum bezeichnet. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang vor allem die Stelle in Ezechiel 16, wo Jerusalem als Findelkind bezeichnet wird, das von Gott aufgezogen wird. Und wir finden auch in den Psalmen viele Zusagen Gottes an diese Stadt, die wie ein Eheversprechen formuliert sind. Heute ist die Klagemauer, die westliche Umfassungsmauer des Tempelbezirks, ein heiliger Ort für Juden. Nur der Tempelberg selbst übertrifft sie an Bedeutung. In der ganzen Welt verrichten Juden ihre täglichen Gebete in Richtung Jerusalems und des Tempelbergs. Und auch der Toraschrein in den Synagogen befindet sich überall in der Welt traditionell an der Wand, die Jerusalem zugewandt ist. Ein bekannter israelischer Politiker sagte einmal über die Anziehungskraft von Jerusalem: Jerusalem ist unser Gravitationszentrum seit mehr als 3000 Jahren. Jerusalem ist das Herz des jüdischen Volkes. Ihre ewige Sehnsucht führte die Juden immer wieder hierher zurück. Für uns Christen ist Jerusalem heilig, da es der Ort der Leidensgeschichte, Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus ist. Über 100-mal wird Jerusalem im Neuen Testament erwähnt. Jesus wurde von Maria und Josef kurz nach seiner Geburt in diese Stadt gebracht. Hier hat er die Opfertierhändler und Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben. Hier fand das letzte Abendmahl statt. Gleich außerhalb der Stadt wurde Jesus gekreuzigt und begraben. Der wahrscheinliche Ort liegt heute innerhalb der Stadtmauern. Die Moslems beten nicht in Richtung Jerusalem, sondern in Richtung der Kaaba in Mekka. Moslems glauben darüber hinaus, dass Mohammed in einer nächtlichen Traumreise auf seinem Ross Burak nach Jerusalem gereist ist, wo er dann sein Pferd festband, um in den Himmel aufzusteigen, um sich dort mit anderen Propheten des Islam zu treffen. Der Ort wird nicht explizit genannt, doch traditionellerweise mit der Al-Aqsa-Moschee identifiziert, die auf dem Tempelberg steht. In Jerusalem begegnen sich viele Kulturen der Antike und Moderne. Die Altstadt ist in das jüdische, christliche, armenische und muslimische Viertel gegliedert und von einer Mauer umgeben. Der politische Status der Stadt ist international umstritten und stellt einen Teil des Nahostkonflikts dar. Ostjerusalem, das bedeutende religiöse Stätten des Judentums, Christentums und des Islam beherbergt, wird von Palästinenserorganisationen als Hauptstadt eines zukünftigen palästinensischen Staates beansprucht. Grüß Gott, noch einmal in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Jerusalem. Wir haben im ersten Teil unserer Sendung über Jerusalem als Metropole der drei großen monotheistischen Weltreligionen gesprochen und wollen uns jetzt der Geschichte dieser Stadt zuwenden. Jerusalem wurde um 1800 vor Christus erstmals erwähnt und in den 3000 Jahren seiner Geschichte wurde diese Stadt immer wieder erobert, zerstört und wieder zurückerobert. Ein bekannter israelischer Politiker sagte einmal Folgendes: Jerusalem ist die Metropole der großen monotheistischen Religionen, die das innerste Wesen der Menschheit in sich bergen. Bestimmt 30-mal wechselten hier die Herrscher. Es gab kaum einen König, der die Stadt nicht besitzen wollte. Alle dachten wohl, Jerusalem verleiht ihrer Herrschaft auch spirituelle Macht. Es liegt etwas Mystisches in unserem Klima hier. Die Farben haben ein besonderes Gold, wie ein Anstrich des Göttlichen. Zum anderen ereignete sich hier die erste Revolte gegen den Götzenglauben. Unser erster König David hat die Stadt gebaut, so Shimon Peres in einem Interview mit dem Spiegel. Ägyptische Quellen belegen die Existenz Jerusalem als kananäische Stadt mit Namen Urushalim seit dem 18. Jahrhundert vor Christus. Wahrscheinlich ist Jerusalem eine der ältesten Städte der Welt und schon seit 5000 Jahren durchgehend bewohnt. Im Jahr 997 vor Christus eroberte König David Jerusalem und machte die Stadt zum politischen und religiösen Zentrum Israels. Nach seinem Tod regiert dann sein Sohn König Salomo bis 926 vor Christus. Es ist König Salomo, der den Tempel in Jerusalem erbaut hat. Nach seinem Tod spaltet sich das Königreich in die Staaten Juda im Süden und Israel im Norden. Und Jerusalem wird die Hauptstadt des Südreichs Juda. 597 vor Christus wird Jerusalem von Nebukadnezar II. Zum zweiten Mal erobert. Die jüdische Oberschicht wird ins Exil, in die Gefangenschaft geführt und die Stadt und insbesondere der erste Tempel wird völlig zerstört. Die Schriften der Juden werden verbrannt. Erst 538 vor Christus wird den Juden gestattet, die Stadt Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Das dauert mehrere Jahrzehnte. Das können wir im Buch des Propheten Nehemia nachlesen. 73 vor Christus wird Herodes der Erste, Herodes der Große, geboren. Er wird bis ins 4. Jahrhundert nach Christus über Jerusalem herrschen und den zweiten Tempel in Jerusalem bauen, der eben bekannt ist unter Herodianischer Tempel. Dieser Tempel wird 10 vor Christus eingeweiht und schon 70 nach Christus wird dieser wiederaufgebaute Tempel von den Römern völlig zerstört. Von der Klagemauer wird heute angenommen, dass sie der einzige noch erhaltene Teil dieses zweiten Tempels ist. Im Jahr 691 wird auf dem Tempelberg der islamische Felsendom gebaut und 705 die Al-Aqsa-Moschee. Für viele Muslime gilt sie als drittwichtigste Moschee des Islams. Während der Zeit des ersten Kreuzzugs im Jahre 1099 erobern Truppen unter der Führung von Gottfried von Bouillon Jerusalem. Unter der Bevölkerung wird ein schreckliches Blutbad angerichtet. Innerhalb weniger Tage töten die Kreuzritter etwa 20.000 Bewohner. In der Folge wird das christliche Königreich Jerusalem gegründet, das aber keine 100 Jahre Bestand hat. Schon 1187 wird Jerusalem von dem kurdischstämmigen Sultan Saladin von den Kreuzrittern befreit. Saladin erlaubt keine Plünderungen, die Grabeskirche wird von ihm verschont. Allerdings lässt er das Kreuz vom Felsendom abnehmen zum Zeichen seines Sieges im Namen Allahs. Unter Kaiser Friedrich II., der den 5. Kreuzzug unternimmt, ist Jerusalem wieder kurzzeitig in christlicher Hand. Ab 1244 wird dann Jerusalem aber wieder von den Moslems zurückerobert und von da an ist Jerusalem dann 700 Jahre in muslimischer Hand. 1535 wird die Stadtmauer unter Sultan Süleyman I. neu errichtet. Süleyman gibt der Altstadt von Jerusalem die heutige Struktur. Jetzt machen wir einen größeren Sprung. 1917 besetzen britische Truppen Jerusalem und Palästina wird britisches Mandatsgebiet. Jüdische Siedler, die zurück ins gelobte Land wollen, melden erstmals ihre Ansprüche an. 1948 wird der Staat Israel gegründet. Jerusalem gehörte allerdings noch nicht dazu. 1967 gewinnt Israel den Sechstagekrieg und erobert dabei Jerusalem. Erstmals seit 1948 können Juden wieder an der Klagemauer beten. Ich möchte jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria begrüßen, die erst später zu unserer Sendung dazugekommen sind. Wir sprechen heute über Jerusalem. Warum ist Jerusalem der Inbegriff der Sehnsucht des Judentums? Welche Bedeutung hat Jerusalem? Dazu finden wir in der Bibel vor allem zwei eindrucksvolle Bilder, die uns helfen können, diese Sehnsucht zu verstehen. Ich werde Ihnen diese beiden Bilder jetzt vorstellen. Einerseits Jerusalem als Ort der Gegenwart Gottes und andererseits Jerusalem als Braut Gottes. Jerusalem wird in der Bibel als Stadt Gottes bezeichnet. Wir lesen in Jesaja 60, 14, man nennt sie Stadt des Herrn und das Zion des heiligen Israel. Gott selbst hat Jerusalem erwählt, das lesen wir im zweiten Buch der Chronik, 6,5. Seit dem Tag, da ich mein Volk aus dem Land Ägypten führte, habe ich aus keinem der Stämme Israels eine Stadt für den Bau eines Hauses erwählt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Auch habe ich keinen Mann zum Fürsten meines Volkes Israel erwählt. Nur Jerusalem habe ich zur Wohnung für meinen Namen und David zum Herrscher über mein Volk Israel erwählt. Gott hat Jerusalem also erwählt, um seinem Namen ein Haus zu bauen und um mitten in seinem Volk gegenwärtig zu sein. Diese Sehnsucht, mitten unter deinem Volk zu wohnen, die drückt sich schon in der Bitte Gottes an Mose aus. In Exodus 25,8 lesen wir, macht mir ein Heiligtum, dann werde ich in eurer Mitte wohnen. Diese Sehnsucht Gottes, bei den Menschen zu sein, zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilsgeschichte. Mose baut Gott das Stiftszelt und Salomon baut dann den Tempel in Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt der Gegenwart Gottes. Im zweiten Buch Samuel ergeht die Verheißung an David, zweites Buch Samuel 8, so spricht der Herr der Heere, ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich will dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich will meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an einem Ort sicher wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es auch nicht mehr unterdrücken wie früher. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu den Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Zweites Buch Samuel 8. Fast 2000 Jahre sind vergangen, seit römische Legionen den Jerusalemer Tempel zerstört haben, und dennoch durch all die Jahre hindurch ist Jerusalem bis heute Brennpunkt des Judentums geblieben. Gott ist treu, er nimmt seine Verheißung niemals zurück, die Erwählung Israels ist bleibend. Ezechiel 37,26, mitten unter den Israeliten werde ich für immer mein Heiligtum errichten und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Kommen wir nun zum zweiten Bild, das wir in der Bibel für Jerusalem finden, Jerusalem als Braut Gottes, Jesaja 62,1. Um Zions Willen kann ich nicht schweigen, um Jerusalems Willen nicht still sein, bis das Recht in ihm aufstrahlt wie ein helles Licht und sein Heil aufleuchtet wie eine brennende Fackel. Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Nicht länger nennt man dich die Verlassene und dein Land nicht mehr das Ödland, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Auf deine Mauern, Jerusalem, stelle ich Wächter, weder bei Tag noch bei Nacht dürfen sie schweigen. Ihr, die ihr den Herrn an Zion erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufbaut, bis er es auf der ganzen Erde berühmt macht. Mit dem Bild der Stadt als Geliebte und des Landes als Vermählte greift Jesaja auf ein sehr altes Bild zurück. Seit dem Propheten Hosea wird das Verhältnis von Gott mit Israel im Bild der Ehe beschrieben. Bei Hosea wird es als ein negatives Bild des Ehebruchs dargestellt. Beim Hohen Lied der Liebe etwa finden wir dieses positive Bild, wo die menschliche Liebe als Bild für die Beziehung zu Gott dient. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Jerusalem. Israel hatte eine furchtbare Enttäuschung erlebt. Zur Zeit des Propheten Jeremia wurden die Menschen ins Exil nach Babylon verschleppt. In vielen Psalmen klingt ihre Klage auf und die Heiden fragen, wo ist nun euer Gott? Euer Tempel ist zerstört, euer Land ist verwüstet, wo ist euer Gott? Schauen wir uns diese Sehnsucht Israels nach Jerusalem in der Verbannung jetzt genauer an. In gewisser Weise können wir Parallelen zu unserem eigenen Leben ziehen, denn wir hier in unserem irdischen Leben sind immer wie im Exil, wie in der Verbannung. Und das Heimweh nach Jerusalem ist letztlich das ewige Heimweh des Menschen nach Gott. Dieses Heimweh nach dem Zion kommt sehr schön im Psalm 137 zum Ausdruck. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder vom Zion. Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde? Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren, die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Psalm 137, 1-6. Babel war zur damaligen Zeit der Inbegriff für Kultur und Zivilisation. Das Zweistromland war fruchtbar, im Unterschied zu Israel und der Stadt Jerusalem. Und das ist eigentlich bis heute so. In Israel bleibt der Mensch immer auf den Segen Gottes angewiesen, so wie es schon in der Zeit seiner Wüstenwanderung war. Mit seiner eigenen Kraft kann der Mensch nicht wirklich etwas ausrichten. Und die Sehnsucht nach Israel, nach Jerusalem, ist also immer eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Diese Sehnsucht ist auch heute noch lebendig. Ich habe Juden getroffen, die alles aufgegeben haben, um mit ihrer Familie nach Israel zu ziehen, die ihren Beruf, ihre Sicherheit, ihre Freundschaften aufgegeben haben, um ein Leben in der Unsicherheit zu wählen. Es ist nicht leicht, in Israel zu leben. Es ist schwer, hier eine Arbeit zu finden. Man ist hier in gewisser Weise der Angst vor einem Krieg ausgesetzt. Das Klima ist nicht angenehm. Um das Land fruchtbar zu machen, bedarf es wirklich sehr viel Arbeit. Es gibt ja immer Probleme mit dem Wasser. Aber auch heute noch gibt es Juden, die diese Verrücktheit wagen, die es so sehr danach verlangt, in Israel zu leben, dass sie alles aufgeben. In Babylon, angesichts der Enttäuschung, die die Israeliten erlebt hatten, war die Gefahr sehr groß zu verzweifeln. Zu fragen, wo ist denn nun unser Gott? Und angesichts des fruchtbaren Landes waren die Israeliten in Babylon wirklich gefährdet, Gott zu vergessen und sich den Annehmlichkeiten des irdischen Lebens zuzuwenden. Israel wird in der Bibel mehrmals als störrisches Volk bezeichnet. Schon in der Wüste, nachdem Gott es aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hatte, war die Versuchung zu groß und das Volk sehnte sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Diese Versuchung kennen wir. Wenn wir die Nähe Gottes nicht spüren, wenn unsere Gebete trocken sind oder wenn wir durch ein Leiden geprüft werden, dann fragen wir uns, wo ist Gott? Dann neigen wir dazu aufzugeben, müde zu werden und uns weltlichen Beschäftigungen und Annehmlichkeiten zuzuwenden. Die jüdischen Verantwortlichen der damaligen Zeit wussten, wie leicht das Volk an den verführerischen Wassern von Babylons Zion vergessen könnte. Deshalb unternahmen sie alles, um die Erinnerung an Jerusalem wachzuhalten. Da durfte zum Beispiel eine jüdische Frau niemals all ihren Schmuck zur gleichen Zeit tragen. Oder bei einem Festbankett mussten bewusst ein oder zwei Speisen ausgelassen werden, um auszuschließen, dass irdische Vollkommenheiten und Schönheiten darüber hinwegtäuschen könnten, dass erst im auferbauten Zion vollkommene Freude möglich ist. Zion wieder aufzubauen, das muss die oberste Sehnsucht der Menschen sein. Die Sänger des Psalms 137 hatten auch an den Wassern von Babylon nicht vergessen, dass Freude nur vollkommen sein kann, wenn Jerusalem auferbaut wird, wenn das Volk Israel mit dem Land Israel vereint ist und Zion, das heißt die Stadt Jerusalem, im Lande Judäa seinem von Gott bestimmten Zweck dient. Was können wir nun aus dieser Geschichte Israels in der Verbannung lernen? In schweren Zeiten, in denen uns Gott abwesend erscheint, müssen wir treu bleiben, die Sehnsucht und die Erinnerung an Gott wachhalten. Hören wir jetzt den Psalm 51. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, langsam kommen wir zum Ende unserer Sendung, die jüdischen Wurzeln des Christentums. Wir haben heute über die ewige Sehnsucht nach Jerusalem gesprochen, eine Sehnsucht, die sich im himmlischen Jerusalem auf eine alles übersteigende Art und Weise erfüllen wird. Das himmlische Jerusalem ist die Erfüllung aller Sehnsucht. Die Verheißung Gottes erfüllt sich in ihm. Die Verheißung, mitten unter den Menschen zu wohnen und die Verheißung Gottes, sich mit den Menschen zu vermählen. Die Bilder der Wohnung Gottes unter den Menschen und der Hochzeit Gottes mit den Menschen gehen im himmlischen Jerusalem ineinander über. Im Buch der Offenbarung 21 lesen wir: Gottes Wohnen unter den Menschen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für einen Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Offenbarung 21, 9, ein Stück weiter unter, lesen wir dann weiter: Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Buch der Offenbarung 21. Die Braut steht für die Erwählung, für die bedingungslose Liebe. Wir sind für die Vereinigung mit Gott erschaffen. Und anders als in dieser Vereinigung kann sich unsere Sehnsucht nicht erfüllen. Die Beschreibung des himmlischen Jerusalems ist die Beschreibung eines Ortes, an dem der Mensch in unmittelbarer Gegenwart Gottes lebt, so wie vor dem Sündenfall im Garten Eden. Das neue Jerusalem ist die Wiederherstellung der Einheit mit Gott, die durch die Erbsünde zerstört worden ist. Jetzt sehen wir Gott nur mit den Augen unseres Glaubens. Im himmlischen Jerusalem werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dieses himmlische Jerusalem entzieht sich dem Willen und der Kraft des Menschen. Der Mensch kann es nicht bauen. Die Baupläne für das neue Jerusalem sind ein Geheimnis des Herzens Gottes. Es ist Gott selbst, der seine Braut schmückt und auf die Hochzeit vorbereitet. Das himmlische Jerusalem kommt vom Himmel herab. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen, haben wir in dem Buch der Offenbarung gelesen. Das himmlische Jerusalem ist eine Wirklichkeit, die von Gott her kommt. Der Mensch kann das himmlische Jerusalem nicht bauen. Er ist ganz auf die Güte Gottes angewiesen. Aber in seiner grenzenlosen Liebe beteiligt Gott den Menschen am Bauen, so wie er David gebeten hatte, ihm eine Wohnung zu bauen. Im neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel mehr. Auf den ersten Blick ist das für das Judentum undenkbar. Doch diese Stadt braucht keinen besonderen Platz mehr für die Gegenwart Gottes, weil die ganze Stadt von seiner Gegenwart erfüllt ist. Im himmlischen Jerusalem vereinigt sich die Wirklichkeit Gottes mit der Wirklichkeit des Menschen. Es ist die Hochzeit des Menschen mit Gott. Deshalb heißt es im Buch der Offenbarung: Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für einen Mann geschmückt hat. Die endgültige Vereinigung des Himmlischen und des Irdischen wird die Grundfesten der Erde, die gegenwärtige Welt in ihrer Gestalt erschüttern. Es wird keine Grenze mehr zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen geben. Die Heilsgeschichte wird zu ihrem Ziel kommen. Die Heilsgeschichte ist die fortlaufende Geschichte Gottes, der sich zum Menschen herabbeugt, der aus dem Himmel zum Menschen steigt, um mit dem Menschen eins zu werden, um sich mit dem Menschen zu vereinen. Das bedeutet die Hochzeit des Lammes. Im Buch der Offenbarung 22,17 lesen wir: Der Geist und die Braut aber sagen: Komm. Wer hört, der rufe: Komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Einladung sind wir nun am Ende unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums angelangt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.